Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Was sagt der Leipziger Schriftsteller Clemens Mayer zum Wahlergebnis in Sachsen? Das ist gleich unser erstes Thema. Seien Sie willkommen. Die Landtagswahl in zwei Bundesländern gestern. Die Ergebnisse kennen Sie sicher. In Brandenburg und Sachsen sind SPD und CDU stärkste Parteien geblieben. Aber die AfD hat sehr viele Stimmen hinzugewonnen. In Sachsen hat sie so viele Stimmen bekommen wie bei keiner Landtagswahl davor. Über die Wahl in Sachsen sprechen wir mit dem Leipziger Schriftsteller Clemens Mayer, Autor unter anderem der Romane »Als wir träumten« und »Im Stein«. Ein Autor, der besonders genau von ganz verschiedenen sozialen Schichten erzählt. Guten Tag, Herr Mayer.
Guten Morgen, guten Tag.
Wie geht's Ihnen denn heute mit dem Ergebnis der Wahlen in Sachsen?
Ja, ich habe heute früh nicht nochmal geguckt, aber stand gestern Abend bei uns 28% ungefähr der AfD. Das ist natürlich mehr, als ich gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich dachte, wenn es 24 sind, das klingt jetzt zwar nur 3-4% mehr, aber wir haben uns da 30. Also das ist, wir haben halt ein Drittel, ja. Dann denkt man schon nochmal anders drüber nach. Andererseits, die CDU ist stärkste Kraft, aber ich bin jetzt nicht der, der da sagt, okay, damit ist jetzt alles gerettet. Nee, jetzt müssen wir wirklich anfangen, ernsthaft nachzudenken. Ohne Lamoyanz und ohne Häme, weil das sind zwei Sachen, die für mich viele AfD-Politiker innehaben. Lamoyanz und Häme, und das wollen wir nicht, das dürfen wir nicht, jetzt müssen wir ernsthaft gucken, wie wir weitermachen.
Und wenn Sie nachdenken, was denken Sie denn, was kann die AfD in Sachsen so stark gemacht haben?
Das ist, wie häufig, wenn es kompliziert wird, ein Konglomerat aus mehreren Faktoren. Das geht natürlich bis in die DDR-Vergangenheit zurück. Das hat mit der Entvölkerung der Region zu tun, die aber eigentlich auch vielleicht ganz andere Ursachen hat, als die Menschen glauben. Und man kann nicht mehr nur von einer reinen Protestpartei sprechen. Es gibt anscheinend ein Misstrauen gegenüber die sogenannte Obrigkeit, ja, also gegen die Regierung, ein Misstrauen gegen das System, wie Sie es selber sagen, gegen die Medien, gegen die Presse. Also das, was für die AfD-Wähler vielleicht alles eher westdeutsch BRD geprägt ist. Und es gibt ja auch im Osten keine gewachsene Tradition der großen Volksparteien. Das ist ja sozusagen vom Westen rübergekommen. Es gab eine CDU hier im Osten, das war eine Blockpartei. Es gab keine SPD, die wurde gegründet. Es gab die Einheitspartei, sozialistische. Da haben sich viele drin versteckt und haben gesagt, ach, lassen wir die mal machen. Wir machen ein bisschen mit. Viele haben drüber geschimpft. Das ist alles eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Ein Wegschauen des Neonazi-Problems von Seiten Biedenkopfs in den 90er Jahren. Es kommt jetzt einiges zusammen, aber es ist vielleicht auch noch zu früh, jetzt zu sagen, woher kommt das. Da müssen wir diskutieren, da müssen wir schauen, da müssen wir auch sagen, ein Teil der Menschen, die gestern gewählt haben, diese 28%, die erreichen wir vielleicht nicht mehr, aber einen anderen Teil erreichen wir vielleicht noch. Und da dürfen wir nicht aufgeben.
Und wenn Sie sagen, wir müssen diskutieren, wie meinen Sie damit, wie schauen Sie da auf Ihre eigene Rolle? In welcher Form würden Sie diskutieren wollen?
Also wenn ich eine bestimmte AfD-Position sehe, ja, wenn das so von Höcke oder solchen Leuten, da würde ich gerne diskutieren, weil da ist meine Weltsicht am Ende. Da sage ich, dann leben wir auf unterschiedlichen Planeten eventuell. Ob man da überhaupt diskutieren kann, ist die Frage, aber da muss man vielleicht auch, wir müssen auf jeden Fall argumentativ bleiben, denn mit reiner Polemik, es hat ja auch den Versuch gegeben, das muss ich auch sagen, nach den ersten AfD-Erfolgen, da war in der ARD zu sehen, da hat man versucht, da ein bisschen sie über sich hinwegzusetzen, die lächerlich zu machen, die polemisch zu behandeln. Also eigentlich all das zu machen, was für mich die AfD auszeichnet. Polemik, ein bisschen Häme, ein bisschen der Wolf im Schafpelz etc. So dürfen wir nicht reagieren. Wir müssen da schauen, argumentativ, für was stehen die eigentlich? Haben die noch andere Argumente als die Flüchtlingsfrage? Und warum ängstigt, und das ist ja das, warum ängstigt die Leute in Sachsen, in Städten, wo es teilweise gar keine Zugezogene oder keine Flüchtlinge oder keine Ausländer, wie man das jetzt auch sagen will, gibt. Warum ängstigt die trotzdem diese Entwicklung? Es ist ja eine globale Frage. Ist bei den Leuten nicht angekommen, dass es eine andere Zeit ist, dass eine Völkerwanderung herrscht, dass das ganze Weltbild sich verändert hat und dass wir damit irgendwie umgehen und leben müssen? Und dass da Positionen wie der AfD auch nur bedingt weiterhelfen? Das ist ja nicht konstruktiv, ja, meiner Meinung nach. Aber man muss den Leuten eben auch einen Schritt weit, wenn sie sich noch die Hand reichen und sagen, okay, wir reden darüber und möchten von euch wissen, warum seid ihr auf diesem Weg, auf den ihr jetzt seid. Wie gesagt, manchen macht es vielleicht keinen Sinn. Mhm. Ja? Es ist vielleicht so eine gesunde Mischung aus einer Härte und sagen, nee, da lasse ich mich nicht drauf ein, und aber auch, wo ich sage, ja, ich versuche euch irgendwie abzuholen. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es einfach auch noch nicht.
Und diese ganze Veränderung des gesellschaftlichen Klimas, die ja auch darin steckt, in diesen Wahlergebnissen, also was man daran auch sieht, an Unzufriedenheit, an Wut und Enttäuschung. Was denken Sie, wie kann das eingehen oder wird das eingehen auch in Ihr eigenes literarisches Schreiben?
Auf jeden Fall wird das eingehen. Ich denke manchmal, sogar solche Sachen sind nur noch in Form der Groteske möglich. Also das ist sicher nur noch in Form der Groteske möglich. Man darf jetzt auch nicht, um nochmal auf einen anderen Punkt zu kommen, den Fehler machen, ist nur zurückzuschauen und zu sagen, was ist falsch gelaufen, sagen wir mal nach 89, 90 bis Mitte, Ende der 90er Jahre, was ist eigentlich schief gelaufen, wo muss ich vielleicht auch der Westen, der sogenannte, an der eigenen Nase fassen. Aber das sollte auch nochmal vielleicht eine Rolle spielen, dass man sagt, was ist eigentlich, warum ist das jetzt so, was ist eigentlich schief gelaufen, warum fühlen die Leute sich so entmündigt, dass sie plötzlich, und warum ist paradoxerweise auch die Linke plötzlich überhaupt gar kein Faktor mehr. Das ist das erste Mal, dass jetzt die Linke bei 10% liegt. Ich weiß nicht, 50.000 sind von der Linken zur AfD abgewandert. Also was macht da auch zum Beispiel, also die Linke, die ja sich auch so ein bisschen als der Nachlassverwalter der vielleicht guten Ideen, die es auch gab, des Sozialismus. Ja,
und die Stimme des Ostens, ne?
Die Stimme des Ostens, das gibt es nicht mehr. Also jetzt darf eine AfD mit Wende 2.0 werben. Was ist das? Das hat dann auch die Linke falsch gemacht. Also jetzt müssen sich einige an die Nase fassen. Auch der sogenannte Westen, wir sowieso und die Linke auch. Und ja, nun müssen wir sehen, vielleicht ist es eine Chance, wenn man sagt, okay, setzen sich doch nochmal alle an einen Tisch. Man muss auch überlegen, warum sperrt sich die CDU gegen die Grünen plötzlich in Sachsen oder sagt partout, mit der Linken will ich nicht und kann ich nicht. Jetzt muss man vielleicht ein bürgerliches, großes Bündnis, wie es in Italien, da ist es da gang und gäbe, dass die Linke auch mit anderen Kräften, linke Bürgermeister gibt es da genug, und wir haben Carsten Ramelow immer in Thüringen. Also man muss vielleicht auch sagen, okay, wir dürfen jetzt nicht alles negativ sehen, es ist bedenklich, aber wir müssen sehen, wie kann man jetzt diesen zersplitterten Rest zusammenführen irgendwie und sagen, okay, wir bieten jetzt die Alternative zur Alternative.
Das sagte Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer nach der Landtagswahl in Sachsen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Meyer.
Ich danke Ihnen.
In den europäischen Fabeln des 18. Jahrhunderts finden sich Frauen, die ihr Geschlecht dem Teufel präsentieren und Luzifer damit besiegen. Das liest man in Spring, einem Jahresmagazin für Comics und Illustration, das ausschließlich von Frauen gemacht wird. In der Ausgabe für das Jahr 2019 geht es ausschließlich um Sex. Und hier im Studio sind jetzt die Berliner Zeichnerin Nina Pagalis und Aisha Franz, die beide zum Spring-Kollektiv gehören. Seien Sie beide willkommen. Hallo.
Hallo. Ja,
hallo.
Sie haben für Ihren Beitrag, Nina Pagalis, zu dem Sex-Magazin solche Berichte gesammelt, wie das vom besiegten Luzifer, also Berichte über die Macht ist, weiblichen Geschlechts, der Vulva. Ich finde toll auch die russische Bauernregel zu dem Thema. Können Sie uns die vielleicht noch mal kurz erzählen?
Ja, genau. Ich habe bei Mitu Sanyal Zitate gefunden, die ich total beeindruckend fand. Und die russische Bauernregel besagt, dass sollte ein Bär aus dem Wald kommen, kann er dadurch in die Flucht geschlagen werden, dass eine junge Frau ihren Rock hebt. Und Mitu Sanyal hat sehr viel zur Kulturgeschichte der Vulva gesammelt, recherchiert in diesem Buch von ihr vereint, was mich sehr beeindruckt hat. Und ich habe Bilder dazu geschaffen.
Die See beruhigt sich, wenn sie die Vulva einer Frau sieht. Das ist auch noch so ein tolles Fundstück aus Ihrem Buch. Sie haben dazu Vulven, wenn das der richtige Plural ist, gezeichnet in Nahaufnahme. Um was damit zu zeigen?
Ja, um die Schönheit der Natur, der Vulven in ihrer natürlichen Pracht zu zeigen. Sonst arbeite ich eher stilisiert. Und dieses Mal habe ich mich dazu entschieden, ganz naturalistisch vorzugehen, weil die Beschäftigung mit dem Thema mich dazu gezwungen hat. Ich fand es einfach total spannend, selber genau hinzuschauen und die Natur so aufzufassen, so zu erfassen und auch in der Pracht auszustellen.
Und Aisha Franz, Ihr Beitrag, der folgt gleich auf den von Nina Pagalis in dem Buch, der heißt Gender Traffic, Geschlechtsverkehr stehen beide Titel drauf. Vielleicht können Sie uns kurz die Grundidee Ihres Beitrags skizzieren.
Ja, also das Thema Sex dieser Ausgabe bezieht sich eben auch auf den Begriff Gender, also Sex quasi wie im Englischen. Und da war bei den Gesprächen, wir haben uns ja öfter getroffen auch vorher, um quasi Ideen zu sammeln gemeinsam als Gruppe. Und da kamen irgendwie so viele Ideen zusammen, dass ich schon früh wusste, dass ich mich eigentlich eher mit dem Thema beschäftigen möchte. Also Gender, also Geschlechterrollen und Dynamiken, genau, das war relativ schnell klar.
Und Sie haben praktisch die Perspektive umgedreht. Bei Ihnen sieht man einen jungen Mann, der quasi in eine, wie sage ich, traditionelle Frauenrolle gerät, also von einer Kollegin blöd angemacht wird, die Bauarbeiterinnen pfeifen ihm hinterher, solche Dinge passieren ihm.
Richtig, also ich dachte, es ist ganz witzig, also ein bisschen entlarvend auf die Art, einfach so eine ganz langweilige oder ganz normale Kennenlerngeschichte eigentlich zu bebildern. Und dadurch, dass es umgedreht wird, fallen eigentlich eher auf, so was eigentlich ganz gar nicht geht, also was eigentlich von Männern oft vorausgesetzt wird oder auch von Frauen so angenommen wird. Und natürlich ist es ein bisschen Slapstick, also ein bisschen überdreht. Das ist auch die Absicht, dass man wirklich ins Schmunzeln gerät. Und auch, ich wollte einfach auch ein bisschen was Witziges machen, weil in dem Buch sieht man ja auch, dass Beiträge, es gibt ernstere Beiträge, es gibt aber dann auch wieder sehr Beiträge, die sich sehr witzig mit dem Thema auseinandersetzen. Das war, glaube ich, auch die Idee, dass es so bunt gemischt wie möglich ist.
Das ist toll, die Vielfalt der Zugänge auf der zeichnerischen Ebene, aber auch auf der dramaturgischen, erzählerischen Ebene. Eben Sie erzählen eine Geschichte, Slapstick, Cartoon-artig. Bei Ihnen ist es mehr so wie ein Album, Sammlung verschiedener Motive und verschiedener Sprüche dazu. Was ich auch sehr faszinierend fand, der Beitrag von Moki in Ihrem Buch, der fällt auch so ein bisschen heraus, der kommt ganz ohne Text aus, der ist eher ja, rätselhaft, da sieht man so ineinander verschlungen Tiere oder auch Formen, die ineinander übergehen. Vielleicht können Sie uns sagen, was Sie sehen in diesen Bildern von Moki.
Ja, für mich war es wunderschön, gleich im Anschluss an die Darstellung der Auster, die Moki auch naturalistisch dargestellt hat, zu kommen, weil da diese Analogie total klar erkennbar ist. Und
der Auster zur Vulva.
Genau. Mhm. Und Moki hat diese Verschmelzungen ins Bild gebracht. Also sie hat im Tierreich Tiere, Menschen verschmelzen lassen, Tierknäule, Leiber, Fell. Also es sind sehr sinnliche Bilder und deshalb passt es natürlich auch wunderbar ins Thema.
Und warum, um mal grundsätzlich zu werden, warum haben Sie sich eigentlich jetzt im Spring-Kollektiv gedacht, 2019 ist jetzt das Jahr, in dem wir als 16. Ausgabe auch dieses Jahrbuches, in dem wir uns mal ganz auf Sex konzentrieren?
Ja, also das Thema stand natürlich immer wieder auf der Liste der Auszuwählenden, aber ja, wir haben die gesellschaftspolitische Entwicklung gesehen. Ja, was bedeutet Sex immer mehr? Wird Porno in den Vordergrund gedrückt? Und wir wollten einfach Stellung beziehen, eine weibliche Sicht auf dieses Thema bringen. Und fanden es so, ja, so aktuell wie immer eigentlich in der Menschheitsgeschichte.
Und es ist ja, also es gibt eine Einleitung zu dem Buch, da wird Bezug genommen auf diese Superhelden-Comic-Tradition, wo Frauen ja oft mit riesigen Brüsten und so weiter abgebildet werden, so als männliches Lustobjekt. Ich habe aber auch gedacht, als ich so Ihr Buch in die Hand bekam, gibt es nicht inzwischen eigentlich auch eine Tradition weiblichen Erzählens von Sexualität im Comic? Wenn ich so an Bücher denke von Uli Lust zum Beispiel, auch eine Zeichnerin, die in Berlin lebt, oder vielleicht so eine Art Grundlagenwerk zu dem Thema, Der Ursprung der Welt von Liv Strömquist. Also welche Rolle spielt das für Sie auch, dass es da vielleicht schon eine kurze Tradition gibt?
Ja, also wie gesagt, Sex ist allgegenwärtig und natürlich auch für Frauen. Und es gibt Zeichnerinnen und Künstlerinnen, die sich damit mehr offensiv auseinandersetzen und das eben auch aus einer feministischen Perspektive betrachten. Es gibt aber natürlich auch jetzt mittlerweile ja so viele verschiedene weibliche Comiczeichnerinnen, die sich zum Teil auch ganz normal damit auseinandersetzen. Also normal meine ich, dass Sex, also für mich zumindest in meiner Arbeit, ist Sex was ganz Normales. Und das gehört dazu und es wird nicht beschönigt. Das ist aber dann auch gleichzeitig so ein Freispruch von den eher pornografischen, sexistischen Darstellungen. Also wenn man das einfach, es gehört einfach zum Leben dazu. Und es muss nicht immer nochmal extra präsentiert werden. Das finde ich eigentlich das Schöne, dass es auch so was Befreiendes hat von so bestehenden patriarchalischen Strukturen, die ja auch thematisiert werden in dem Buch. Und es ist eigentlich was ganz Wichtiges auch, dass Sexualität von einer weiblichen Perspektive gezeigt hat, wird, einfach auch für jüngere Leserinnen. Das war, glaube ich, auch ein Punkt, der für diese Springausgabe wichtig war.
Auf jeden Fall. Also wir begreifen uns schon auch mit einer Vorbildfunktion oder jedenfalls, ich kann für mich sprechen, ich schätze an der Gruppe, dass sie total heterogen zusammengesetzt ist, wir ganz unterschiedliche künstlerische Positionen vertreten und dann natürlich so ein Thema sehr spannend wird, weil wir aus verschiedensten Blickwinkeln und Haltungen heraus da herangehen. Und gerade das, was Aisha auch eben sagte, so, was ist eigentlich normal, das war für mich auch ein ganz spannender Punkt, also wie wir sexuelle Freiheit erlangt haben, aber was bedeutet das heute eigentlich wirklich? Haben wir diese sexuelle Freiheit oder fangen wir schon wieder selber an, uns unsere Schamlippen schönheitsoperieren zu lassen und warum? Und das hat mich umgetrieben, dieses Thema. Und warum gibt es eigentlich diese eigene Beschneidung? Und da kommen in der Recherche tatsächlich spannende Sachen, auch von Sandra Konrad, Bücher und diese wunderbare Arbeit von Arte auch, die bei Arte gesendet wurde von Gabi Schnitzler, also Gabi Schweiger, dieser fantastische Film Viva la Vulva hat mich auch inspiriert.
Der Titel taucht ja auch auf in dem Buch. Und was auftaucht, ein großartiger Satz findet man in ihrem Buch, nämlich: Alle Pracht und Opulenz verdankt die Welt der Sexualität. Das ist der Satz, der dem Beitrag von Maria Luisa praktisch voransteht. Was meint sie denn mit diesem schönen Satz?
Ja, Maria Luisa hat auch großartige Rechercheergebnisse zutage gefördert aus der Tierwelt. Also sie hat Sexualität als Fortpflanzungsmethode erforscht und hat es dann bildnerisch, also visuell, zeichnerisch umgesetzt in die Menschenwelt. Also sehr kuriose Dinge, zum Beispiel wie eben Bestäubung sichtbar gemacht, auch so auf menschliches Miteinander übertragen. Und damit gezeigt, wie kurios es ist, auch Dinge aus der Tierwelt auf Menschen zu übertragen, was ja bei sexuellem Verhalten immer gerne gemacht wird, Balzverhalten und so weiter, wird ja immer gerne herangezogen aus der Tierwelt, um bei Menschen Analogien zu finden. Und sie hat es auf die Spitze getrieben, dadurch, dass sie sehr kuriose Tierverhalten übertragen hat.
Da sieht man dann, wie sich großfleckige Seehasen paaren oder Strumpfbandnattern oder Plattwürmern eben, wie von Ihnen gesagt, in Bilder von Menschen übersetzt. Die 16. Ausgabe des Spring-Jahrbuches ist jetzt erschienen zum Thema Sex. Zwei aus dem Spring-Künstlerinnen-Kollektiv waren bei uns, Aisha Franz und Nina Pagalis. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch.
Ja, ja. Vielen Dank.
Straßenkritik.
Mein Name ist Susanne Just-Marx. Ich habe zuletzt gelesen die Krimis von Henning Mankell, die Wallander-Krimis. Wir waren dieses Jahr in Schweden im Urlaub und die Mankell-Krimis, die spielen in Schweden. Es geht um einen Kommissar, Wallander, der in Ystad, einer Kleinstadt in Schweden, ermittelt. Und so ähnlich wie bei Tatort passieren Morde oder Kriminalfälle, die aufgedeckt werden müssen. Der Kommissar selbst, Wallander, ist so ein bisschen ein sehr spezieller Typ, meist eigentlich schlecht drauf und hat auch einen Haufen persönliche Probleme, die auch in den Büchern thematisiert werden. Das heißt, man kann sich irgendwie gut mit ihm identifizieren oder findet ihn lustig. Während der Ermittlungen passieren auch ständig irgendwelche Dinge, die schieflaufen. Das heißt, es ist auch unterhaltsam und lustig, das zu lesen.
In Leipzig liest Susanne Just-Marx die ganze Wallander-Reihe, die Kriminalromane von Henning Mankell.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Hallo, ich bin Zafar Schönerjack. Mein letztes Buch ist Das Fremde, das in jedem wohnt. Ich spreche über ein Buch meines Lebens, Walter Benjamin, Berliner Kindheit um 1900. Ja, gibt es denn so etwas wie ein Lebensbuch? Warum fiel mir bei dieser Frage zuerst dieses Buch ein? Auf jeden Fall ist es ein Lebensabschnittsbuch für mich. Ende 1987 hatte ich es erworben und aufgehoben, damit es mich 2 Jahre später bei meinem Umzug von München nach Berlin begleitet. Nicht nur ein Ortswechsel stand mir bevor damals, eine Zeitenwende, die mein ganzes Schreiben beeinflusste und veränderte, Wechsel von Lyrik zu Prosa und zum erzählenden Essay, zum sinnlichen Wahrnehmen alltäglicher Adressen und Dinge. Benjamin erzählte in diesem schmalen Buch immer wieder von kleinen Umzügen, vom Aufwachsen, diesem größten und längsten Umzug im Leben. Die kurzen, knappen Texte, episodenhaft, fragmentarisch und fast immer dicht. Kindheitssplitter. Reisen, die aus Nachbarschaften Ferne machen, Großstadt. Ich lernte dabei, wie Orte sich in Sprache auflösten, wie aus Farben Berührungen wurden. Die Sinnlichkeit eines Ortes, einer Befindlichkeit, wie sie dem Schreiber von der Erinnerung geschenkt wird. Berliner Kindheit um 1900. Selten ist die Geburt einer neuen Welt, die schon ein Weilchen später im Sterben lag, so genau und treffsicher beschrieben worden. Diese Berliner Kindheit, ein beinahe schon verlorenes Manuskript, wen wundert es anhand der Lebensgeschichte seines Autors? Exil, Flucht, im Gebirge an fremder, unpassierbarer Grenze, tödlich endend. Georges Bataille, ein anderer von mir sehr geschätzter Autor, hatte das Manuskript in der Pariser Nationalbibliothek versteckt, 1940, im schon besetzten Paris, eine Stadt, die keine Zuflucht mehr gewährte. Texte überleben. Vielleicht ein Trost.
Berliner Kindheit um 1900 von Walter Benjamin, ein Buch seines Lebens für den Autor Zafer Jenocak.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Am 1. August 1944 hat der Warschauer Aufstand begonnen, der Kampf der polnischen Heimatarmee gegen die deutschen Besatzer. 63 Tage hat dieser Kampf gedauert. Am Ende hatte die SS den Aufstand niedergeschlagen. 200.000 Polen waren ums Leben gekommen und Warschau war eine fast völlig zerstörte Stadt. Miron Białoszewski hat diesen Aufstand als junger Mann miterlebt. Später wurde er ein bedeutender polnischer Lyriker und er hat ein Buch über den Aufstand geschrieben. Das gibt es jetzt in einer neuen deutschen Übersetzung. Wolfgang Schneider hat das Buch für uns gelesen und ist hier im Studio. Hat denn Miron Białoszewski damals selbst mitgekämpft? Hat er zur Warschauer Untergrundarmee gehört?
Er war damals 22, aber entscheidend für das Buch ist, dass er eben selbst kein Kämpfer war, sondern den Aufstand als Zivilist erlebt hat. Er wird zwar auch immer wieder mal aufgefordert, beim Transport von Verwundeten oder beim Graben zu helfen, aber ansonsten führt er mit seiner Familie und 10.000 anderen Warschauern in jenen Wochen eine wirkliche Kellerexistenz. Dieses Unterweltliche, das beschreibt er sehr eindrucksvoll. Also wie sich Tausende durch diese Kellerdurchbrüche, Tunnel und Abwasserkanäle unter der Stadt bewegen, während über ihnen bei den Angriffen die Häuser zusammenstürzen. Sie werden eben getrieben von der Hoffnung, irgendwo einen Ort zu finden, an dem die Mauern vielleicht noch ein bisschen stabiler sind und die Vorräte an Lebensmitteln ein wenig zureichender. Und da begegnen sie dann unterirdisch Menschen, die in Gegenrichtung unterwegs sind und die sich genau dasselbe eben von dem Ort erhoffen, von dem sie gerade herkommen. Also es ist ein einziges großes Herumirren unter der Stadt.
Und man weiß bei uns, glaube ich, sehr wenig über den Warschauer Aufstand. Er wird, glaube ich, auch oft verwechselt mit dem jüdischen Aufstand im Warschauer Ghetto ein Jahr davor, 1943. Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist das aber eher ein Buch, das jetzt nicht über den eigentlichen Ablauf der Kämpfe oder die Strategie informiert, sondern auf die Seite eben der Zivilisten schaut, die von diesen Kämpfen mit betroffen sind.
Genau, also man ist ganz dicht dran am Erleben der Menschen. Er wollte keine historische Abhandlung über den Aufstand verfassen, sondern eben diesen Eindruck von Chaos und Untergang vermitteln, wie es sich anfühlte in diesen beiden heißen Spätsommermonaten in dieser Trümmerhölle von Warschau unter ständigem Beschuss zu leben. Wer sich erst informieren will über die Abläufe, der sollte zumindest mal die Einträge bei Wikipedia anschauen. Dann, was sich einprägt bei der Lektüre, das sind immer wieder starke Szenen. Also Menschen werfen die Möbel aus den Wohnungen, um daraus Barrikaden zu bauen. Ein Pianist spielt unter Artilleriebeschuss trotzig Chopin weiter und eben wieder und wieder diese zusammengedrängten Menschen in den Kellern, die immer zu zählen beginnen, wenn eine deutsche Bombe nach dem Abwurf zu heulen beginnt. Und wenn sie es bis 13 schaffen, dann ist es ein Blindgänger, womöglich aus tschechischer Produktion. Die haben nämlich eine hohe Sabotagerate. Aber oft ist eben leider schon bei 8 Schluss.
Bei den Kämpfen in Warschau wurden von SS-Einheiten Massaker an der Zivilbevölkerung verübt mit Zehntausenden Toten. Und man muss sagen, dass die Rote Armee praktisch dabei zugesehen hat, denn die stand schon ganz kurz vor Warschau. Stalin hatte aber befohlen, dass die Rote Armee eben nicht in die Kämpfe eingreift. Wie sieht das denn aus der Perspektive jemandes, der da leidet und dabei ist wie der Dichter?
Also da gibt es ein paar Szenen in dieser erstmals vollständigen deutschen Fassung, kann man sagen. Da sehen die Menschen in den Kellern sozusagen die Rote Armee tatsächlich herbei, die auf der östlichen Weichselseite von Warschau schon steht. Aber es wird eben dann auch angedeutet, dass die AK, also die polnische Heimatarmee, gegenüber den Sowjets sehr skeptisch war. Ein Hauptgrund für den Aufstand war ja, dass man eben nicht nur so das passive Objekt der Befreiung sein wollte, sondern eben die Initiative selber ergreifen wollte, wie die Franzosen in Paris zur gleichen Zeit. Das gefiel Stalin natürlich nicht. Er hatte schon den Blick auf den künftigen sowjetischen Herrschaftsbereich und von polnischen Freiheitskämpfern wollte er da nichts wissen. Und so kam es, könnte man fast sagen, zu einem zweiten Hitler-Stalin-Pakt. Die sahen zu, die Rote Armee, wie die Polen massakriert wurden.
Das ist eine entsetzliche Tragödie, dieser Aufstand, eine der großen Tragödien des 20. Jahrhunderts. Wenn Miron Białoszewski jetzt davon erzählt, von dieser Tragödie, in welchem Ton macht er das?
Also Anklage und Tragik vermitteln sich ja eher zwischen den Zeilen. Der Ton wirkt eigentlich oft erstaunlich ungerührt. Darin liegt ja auch eine Wahrheit. Das Grauen wird hier eben alltäglich. Da heißt zum Beispiel, nach den Bombenangriffen werden Innereien von Menschen mit der Schaufel aufgesammelt. Die zu formlosen Klumpen verschmorten Toten werden als Frikadellen bezeichnet. Also das ist schon sehr hart. Gelegentlich blitzt ein sehr sarkastischer Humor auf. Etwa wenn davon die Rede ist, wie die Menschen unter dieser furchtbaren 40-Grad-Hitze leiden. Dazu überall Brände. Und dann heißt es, ein kühles Lüftchen brachten nur die Bomben.
So wie Sie das Buch beschreiben insgesamt, das muss eine Herausforderung gewesen sein für die Übersetzerin. Esther Kinski hat das Buch übersetzt. Die hat ja auch als Schriftstellerin einen glänzenden Buch. Was sagen Sie, einen glänzenden Ruf? Was sagen Sie zu Ihrer Übersetzung des Buches?
Also die scheint mir schon sehr gut gelungen, auch wenn sie eben spröde klingt oft. Also Białoszewski wollte keine elegante, gut abgehangene Erinnerungsprosa mit Pathos, Vibrato verfassen. Das haben ihm manche Veteranen dann auch vorgeworfen. Er wollte eben wie so ein therapeutisches Protokoll diese wiederkehrenden Erinnerungseindrücke festhalten. Der Satzbau ist ja geradezu auch zerschlagen in diesem Buch. Ganz viele Sätze bestehen nur aus ein, zwei Sätzen. Das hat auf mich so gewirkt wie mit einer wackeligen Handkamera aufgenommen. Und Esther Kinski, die schafft es sehr gut, diesen Ton einer ruppigen Mündlichkeit im Deutschen zu vermitteln. Das liest sich nicht immer ohne Anstrengung, aber im Ganzen finde ich schon, das ist ein bedeutendes Werk der Kriegsliteratur, das, wie sie im Nachwort schreibt, die Ermordung Warschaus sehr eindrucksvoll zeigt.
Erinnerungen aus dem Warschauer Aufstand, das Buch von Miron Białoszewski, aus dem Polnischen, wie gesagt, von Esther Kinski übersetzt. Im Surkamp Verlag erschienen mit 340 Seiten, 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Wolfgang Schneider. Ein Mädchen gerät in eine märchenhafte Welt und versucht wieder nach Hause zu kommen, im Zauberer von Oz. Das Märchen ist in den USA ungemein populär und ein begeisterter Zauberer von Oz-Leser ist auch der französische Autor Sebastian Perez. Er hat das amerikanische Original von Lyman Frank Baum neu erzählt und der Verlag Sauerländer hat diese Fassung jetzt als Lesung mit Musik herausgebracht. Tobias Wenzel hat für uns zugehört.
Eine Vogelscheuche steht auf einem Maisfeld und wird von einer Krähe gedemütigt. Im Märchen Der Zauberer von Oz.
»Wenn du nur ein Gehirn im Kopf hättest«, rief die alte Krähe weiter, »dann wärst du genauso ein Mensch wie alle anderen und sogar noch ein bisschen mehr als manche von ihnen. Ein Gehirn, das ist das Einzige, was zählt in dieser Welt, ob du Mensch bist oder Krähe.« Dann schlug sich die alte Krähe den Magen mit Mais voll und flog davon. »Warten Sie«, hörte er sich unversehens rufen.
Sebastian Perez hat das Märchen, mit dem L. Frank Baum weltbekannt wurde, neu erzählt, aus der Perspektive der Vogelscheuche. Die eigentliche Geschichte ist aber dieselbe geblieben. Ein Wirbelsturm hat Dorothy, ein Mädchen aus Kansas, nach Oz, in ein märchenhaftes Reich getragen. Dort muss Dorothy sich auf die Suche nach dem Zauberer von Oz machen, um mit dessen Hilfe wieder nach Hause zu kommen. Auf ihrem Weg liest Dorothy die Vogelscheuche auf, die gerne ein Gehirn hätte. Außerdem einen ehemaligen Holzfäller, der nun ein Blechmann ist und sich ein Herz wünscht. Und einen seltsamen Löwen.
»Bitte, tu mir nichts«, bettelte der Löwe. Die Vogelscheuche begriff gar nichts mehr. Dieses riesige, starke Tier hatte Angst vor einem kleinen, zarten Mädchen. »Du Angsthase, willst der König der Tiere sein?«, spottete der Holzfäller.
»Das ist ja das Problem, mit dem ich mich seit je herumschlage«, erwiderte der Löwe mit hängendem Kopf und gesträubter Mähne. »Ich bin mutlos geboren.«
Großartig, wie Felix von Manteuffel dieses moderne Märchen interpretiert. Man nimmt ihm jede Figur ab, vom skurrilen Wächter vor den Toren der Smaragdstadt bis zum Mädchen Dorothy. Allerdings zuckt man hier und da zusammen, wenn Manteuffel auch die paar unglücklichen Entscheidungen des Übersetzers Edmund Jacobi übernimmt und zum Beispiel die Vogelscheuche nicht grammatikalisch korrekt als »sie«, sondern als »er« bezeichnet. Auch hat die reizvolle Idee von Sébastien Pérez, seine Märchenfassung aus der Perspektive der Vogelscheuche zu erzählen, eine Kehrseite. Dorothy muss mehrfach einen Teil der Handlung nacherzählen, etwa als die fliegenden Affen einer Hexe die Vogelscheuche zerstören, die dann lange ohne Bewusstsein ist und, als sie wieder von Dorothy zusammengesetzt wird, noch nicht weiß, dass die Hexe nicht mehr lebt.
»Ohne lange nachzudenken, habe ich ihr den Eimer Wasser, der gerade neben mir stand, über den Kopf gegossen. Da begann die Hexe zu schmelzen wie Zucker in einem Rest Kaffee, wobei sie sämtliche Flüche ausstieß, die sie kannte.«
Trotzdem ist dieses Hörbuch ein großer Gewinn. Im Booklet zu »Der Zauberer von Oz« finden sich einige der wunderbar romantischen Illustrationen von Benjamin Lacombe aus der Buchvorlage. Man kann sich aber auch ganz auf das Ohr und die Fantasie verlassen, die Felix von Manteuffel auf unvergleichliche Weise anregt.
Der Zauberer erklärte ihnen, dass er Bauchredner sei. Seine einzige Gabe sei es, seine Stimme in jeder Ecke eines Raumes ertönen lassen zu können. Im Übrigen habe er sich mit Verkleidungen und ganz einfachen anderen Mitteln beholfen. »Alles nur Show«, seufzte der Zauberer. »Also sind Sie ein Scharlatan«, vollendete Oz den Satz.
Der Zauberer von Oz, die Fassung von Sébastien Pérez, eine ungekürzte Lesung mit Musik, gelesen von Felix Manteuffel. Das Ganze ist bei Sauerländer Audio erschienen. 2 Stunden Laufzeit haben die beiden CDs. 20 Euro kostet das Ganze.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.